Hallo und herzlich willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Das hier ist die Folge 53 zur öffentlichen Sitzung am 19. Januar 2017. Ja, wir hoffen, ihr habt es alle gut ins neue Jahr geschafft. Wir sind in diesem Falle der CeBAS.
Schönen guten Tag zusammen.
Die Stella.
Hallo.
Der Daniel.
Hallöchen.
Die Anna.
Huhu.
Und meine Wenigkeit, der Jonas. Wir haben einen Zeugen gehört. Wir wollten eigentlich zwei hören, sind aber noch nicht in den Genuss gekommen. Zum einen war als öffentliche Zeugen geladen Gerhard Schindler, der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, und zum anderen K.M., ein Mitarbeiter des BNDs, und dann noch B.R. In nicht öffentlicher Beweisaufnahme. Jetzt haben wir gerade kurz vor 5 Uhr nachmittags und wir haben jetzt Herrn Schindler schon gehört, allerdings den anderen Herrn K.M. noch nicht. Das liegt an der etwas komischen Tagesordnung heute oder an der etwas komischen Reihenfolge, weil wir haben jetzt Gerhard Schindler eben öffentlich gehört, der wird jetzt im Anschluss nicht öffentlich gehört, dann wird der B.R. nicht öffentlich gehört, dann wird wahrscheinlich der dritte Zeuge K.M. nicht öffentlich gehört und dann eventuell, wenn dann noch Zeit ist, wird der nochmal öffentlich gehört. Aber das ist für uns jetzt unklar, ob der noch kommt heute und es wird auch noch lange dauern, deswegen podcasten wir einfach schon mal. Bevor wir in die Zeugenbesprechung gehen, wollen wir vielleicht nochmal auf dieses Thema amerikanische Internetkonzernchefs zu sprechen kommen. Anna, du kannst es vielleicht zusammenfassen, was da jetzt geplant war und was ist jetzt da das Thema?
Es gab die Diskussion, ob es vielleicht morgen, das heißt an diesem Freitag, noch eine Extrasitzung geben soll, weil wir wissen, der Ausschuss ist ja Mitte Februar vorbei und da wollte man eventuell noch die amerikanischen CEOs einschieben, das heißt so Facebook, Google und andere große Firmen, was die eben zu der NSA-Spionage wissen. Aber daraus ist nichts geworden, weil eigentlich war es so, dass man natürlich die obersten Leute haben wollte. Dann haben die obersten Leute gesagt, naja, wir können uns mehr oder weniger unsere Mitarbeiter aus der dritten Reihe schicken. Und aber auch das nur eben nicht als Zeugen. Das heißt, sie wollten irgendwie keine Zeugen sein, sie wollten mehr so beraten. Und das natürlich ohne die Öffentlichkeit, die anwesend ist. Und darauf wurde sich nicht eingelassen, deshalb wird es morgen keine Extrasitzung geben.
André Hahn meinte dazu im Pressegespräch, dass man auch eigentlich auf diesen Tag recht gut verzichten könne, weil ja der Ausschuss im Mai des letzten Jahres in den USA gewesen ist und eigentlich schon mit Vertretern aus diesen Bereichen geredet hat. Und nach all dem, was wir bisher über das System der Geheimdienstkooperation mit diesen Großunternehmen wissen, unterliegen die ja auch strengen Schweigeverpflichtungen, sprich also sie erhalten National Security Letters, wenn irgendwo Daten abgegriffen werden sollen, oder es gibt Gag Orders, also wirklich Schweigeverpflichtungen, so dass sie nichts sagen dürfen, weil sie dann die nationale Sicherheit gefährden würden. Es war also eigentlich auch schon relativ absehbar, dass so ein Infotag recht wenig zutage fördern würde. Wir haben das ja jetzt vor kurzem schon bei dem Großbritannien-Tag gesehen, wo die Experten eben auch nur öffentlich verfügbares Zeitungswissen nochmal aus Großbritannien geben durften, weil sie selber nicht Teil des Ganzen gewesen sind. Und wahrscheinlich wäre es ähnlich abgelaufen mit den Chefs der Großkonzerne.
Der einzige Aspekt, der vielleicht nochmal interessant gewesen wäre, ist, dass dadurch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für diesen Ausschuss zustande gekommen wäre. Aber deswegen muss man jetzt auch nicht eine 10-stunden-lange Sitzung oder was auch immer, muss man jetzt keine stundenlange Sitzung machen, wenn es dann letztlich nicht so viel Erkenntnis gibt. Aber die wollten eben auch scheinbar nicht kommen. Ja, nachdem wir das jetzt besprochen haben mit den amerikanischen Internetkonzernen, deren CEOs jetzt nicht kommen wollen, kommen wir dann zur Zeugenbesprechung des heutigen Zeugen, und zwar Gerhard Schindler, wie schon eingangs erwähnt, ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendienstes bis die Mitte des letzten Jahres, mittlerweile durch Bruno Kahl ersetzt. Und er ist seit 2012 Präsident gewesen und war jetzt, wir haben eben gerade nochmal drüber gesprochen und nachgezählt, zum vierten Mal im Untersuchungsausschuss als Zeuge. Ja, und er hat ist direkt sozusagen zur Sache gekommen, er hat kein Eingangsstatement vorgelesen, sondern er hat direkt die Fragen der Abgeordneten entgegengenommen Und da ging es zum einen oder als erstes wieder mal um das Selektorenthema, also NSA-Selektoren, NSA-Suchbegriffe, die in BND-Systeme eingespeist wurden und dann, um damit dann die erfassten Datenströme zu durchsuchen. Ja, Anna, du möchtest was dazu sagen?
Ja, wobei heute die Besonderheit war, ich meine, der Schindler war ja schon ein paar Mal da, das heißt heute sein viertes Mal gewesen und man durfte ihn heute zum ersten Mal zu den BND-Selektoren befragen. Das war ja bis vor einer ganzen Weile nicht Untersuchungsgegenstand, das heißt davon haben wir heute zum ersten Mal von ihm direkt was gehört.
Mhm. Genau, also Selektoren, sowohl NSA, aber eben auch BND waren Thema. Ja, dann können wir alle mal so zusammentragen, was uns da so erinnerlich ist, wie man so schön
sagt.
Genau. Also eine Erkenntnis, oder ich weiß nicht, ob es eine neue Erkenntnis war, ich muss sagen, ganz kurz mal so mein eigener Eindruck, ich finde das mit zunehmendem Maße jetzt so, dass ich oft das Gefühl habe bei Sitzungen, es ist vielleicht nicht eine neue Erkenntnis, oder sagen wir mal so, es fällt mir immer schwerer, das auseinanderzuhalten, ob es wirklich eine neue Erkenntnis sind, weil das halt mittlerweile eher so Kleinigkeiten sind. Am Anfang war es zumindest für mich, wo man nicht so viel wusste, waren das oft noch ganz große neue Erkenntnisse. Jetzt ist es eher so, dass es dann so ganz kleine Details sind.
Das sind kleine Puzzlestücke, die rausfallen, die das rechtliche Bild komplettieren, was wir bis dato gesehen haben. Da wir jetzt auch in dem Zusammenhang, wo wir über Selektoren sprechen dürfen offiziell, auch immer wieder auf Arbeitsweisen zu sprechen kommen, wie Selektoren denn erfasst worden sind, wie mit Selektoren umgegangen wird, wie Selektoren gesteuert werden, eingesteuert werden und auch über die Fehler, die in diesem Zusammenhang gemacht wurden, immer wieder eingehen können und da sich dadurch das Bild sich vervollständigt.
Also ich fand, später kam dann auch der Gedächtnisverlust wieder ins Spiel, aber am Anfang war Herr Schindler noch sehr, wirkte sehr ehrlich und beziehungsweise sehr selektiv von der Wahrnehmung her, dass er sagte, dass er das Gefühl hatte, dass durch fehlende Dokumentation in Bezug der Selektoren nicht mehr nachvollzogen werden kann, warum Selektoren eingestellt worden sind, was ich für den Präsidenten des BND eine sehr beachtliche Aussage finde. Also wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wo richtig ist. Wir haben leider nicht notiert, weswegen wir die eingestellt haben, aber deswegen können wir es nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und sagt auch, dass das eigentlich der Aufgabenbereich für sein Empfinden zu weit gefächert ist und er es besser fände, wenn es selektierter wäre und eben effizienter gearbeitet werden könnte und genauer, wenn einfach das Spektrum nicht so groß wäre.
Ja, ein Stichwort, was wir in den letzten Podcasts immer schon mal hatten, war das Verschriftlichen von Weisungen. Auch Schindler hat heute wieder deutlich gemacht, dass vieles einfach als mündliche Weisung erteilt worden sei. Das ist natürlich sehr bequem, wenn es über die Sachen keine Aufzeichnungen gibt. Und er kam dann mit Martina Renner kurz in eine Diskussion, wie überhaupt die Wissensweitergabe innerhalb des Dienstes stattfinden soll. Wie sollen Mitarbeiter im Umgang mit der Software, im Umgang mit den Entscheidungen, welche Selektoren auszuwählen sind, denn trainiert werden, wenn Weisungen nicht verschriftlicht sind und wenn da einfach mal die 1000 Mitarbeiter, die ja die technische Aufklärung hat, ich glaube 1000 war es, ne? Ja. Was wir in einer der letzten Sitzungen an Zahlen hatten, wenn die einfach nur so auf Zuruf und per Learning by Doing Programme wie XKeyscore bedienen. Also das war insgesamt nicht schlüssig. Er hat dann auch in einem späteren Teil der Sitzung noch ausgeführt, dass nachdem die Datenschutzbeauftragte ja vieles sehr stark kritisiert hat, was da im BND stattfindet, dass eben diese Datenschutzschulungen stattgefunden haben, die Mitarbeiter bereitwillig angenommen hätten. Es bleibt das Bild, vorher nichts geregelt, macht was ihr wollt und jetzt ist dann endlich mal eine Guideline da, an sich unhaltbar.
Ich möchte nochmal auf Stellas Punkt zurückkommen. Du hast ja gesagt, dass sozusagen dem BND-Präsidenten jetzt in diesem Fall nicht mehr klar war, warum dann bestimmte Selektoren gesteuert wurden vor einigen Jahren.
Den Fachabteilungen.
Ja, und für ihn natürlich dann auch nicht nachvollziehbar. Genau, und da war halt der Punkt, dass er gesagt hat, wenn die Selektoren eingesteuert werden, dann wird sozusagen gesagt, Bezug genommen auf das Auftragsprofil der Bundesregierung. Also es gibt ja immer dieses Auftragsprofil, was sozusagen die Anweisung an den BND ist, was er so aufzuklären hat. Und da wird dann einfach nur mit Ziffern gesagt, wie, keine Ahnung, Punkt 1.1 des Auftragsprofils der Bundesregierung, aber eben nicht konkreter. Und das macht es dann später vielleicht schwierig, da darauf Bezug zu nehmen oder zu verstehen, warum die dann damals gesteuert wurden.
Ganz spannend in der Frage ist, dass Gerhard Schindler in dem Inhalt der Selektoren, das heißt daran, was im Endeffekt gesteuert wurde, keine Kritik zu haben schien. Das heißt, er hat zwar gesagt, natürlich ist jetzt ein bisschen blöd, dass das jetzt alles nicht dokumentiert ist und dann hat man halt auch so Selektoren drin, die gammeln da seit Jahren drin rum und niemand weiß mehr, für was man sie eigentlich brauchte und im Endeffekt existieren wahrscheinlich auch die Nummern gar nicht mehr und so weiter und so fort. Er meinte aber auch in der verstärkten Verteidigungsrolle, dass eben Leute schon ihren Grund gehabt haben werden, dass eben diese Selektoren eingestellt wurden. Und er meinte, es war wahrscheinlich damals auch rechtmäßig, nur kann man es heute halt nicht mehr nachvollziehen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Zurückziehen darauf, dass es ja schon alles irgendwie nach Recht und Gesetz, wie man so schön sagt, zugegangen sei.
Also ihm war irgendwann die große Zahl an Botschaften in der Selektorenliste aufgefallen und da hat er sich dann doch ein bisschen gewundert und hat dann relativ unverzüglich eine Weisung erteilt. Und wie schnell sie dem nachgekommen sind, ist dann die andere Frage. Aber auf jeden Fall steht es immer so in Kontrast zueinander. Also einmal so, wir können eigentlich nicht, es sind auf jeden Fall keine deutschen Selektoren eingespeist. Und dann aber, ja, wir sind ziemlich viele Botschaften drin. Also einmal kommt der Faktor, ja, wir haben nicht richtig Einsicht. Und dann doch wieder sehr spezifisch. Also es widerspricht sich deutlich.
Und es ist ja auch so ein Nicht-Argument zu sagen, damals war es in Ordnung, die Sachen zu steuern. Das Auftragsprofil kann sich in Teilen ändern, beziehungsweise es kann Weisungen geben, jetzt für einen bestimmten Zeitraum, für einen bestimmten Zweck irgendein Land in die Überwachung zu nehmen und das dann einfach über Jahre einfach drinnen zu lassen, weil man keine Übersicht hat über die Millionen von Selektoren, die da irgendwo rumdümpeln. Das kann es nicht sein. Und Schindler sprach dann an, dass es jetzt im Zuge dieses Skandals, den der BND da gehabt hat, Maßnahmen zur Qualitätssicherung gebe, wo man sich dann damit auseinandersetzt, diese Selektoren besser zu dokumentieren und da auch reinzugehen, dass das nicht von Anfang an stattgefunden hat und dass das einfach so ein Wildwuchs war. Das lässt eigentlich darauf schließen, wie viel Rechtsverstöße da noch drinstecken können in den ganzen Selektoren, die sich aber wahrscheinlich niemand nochmal irgendwie angucken und sanktionieren können wird.
Wenn man das genau betrachtet, widerspricht sich Schindler gar nicht so sehr in seiner, sag ich mal, in seinem Handeln. Also auch gerade diese Geschichte, dass man diese Botschaften im Nachhinein rausnimmt. Weil er sagt ja, natürlich ist es politisch was anderes als nachrichtendienstlich. Er sagt zum einen, im Nachrichtendienstsektor gibt es keine Freunde. Das heißt, dieser Satz von Merkel, Ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht, der das Ganze ausgelöst hat, gilt für ihn ja nicht so wirklich. Das heißt, den hat er in seiner Nachrichtendienstdenke eigentlich gar nicht zum Anlass zu nehmen, das überhaupt zu ändern. Und er und auch andere BND-Präsidenten, Ex-BND-Präsidenten haben in vorangegangenen Sitzungen gesagt, ob wir das jetzt dürfen, ist nicht das Gleiche, wie ob es politisch klug wäre. Das heißt, ob man damit einen politischen Schaden anrichten würde und ob es rechtlich erlaubt wäre. Und ich glaube, da ist überhaupt kein großer Widerspruch. Und im Endeffekt kam ja diese Weisung, die Botschaften aus der Steuerung zu nehmen, ja auch nicht direkt von Schindler. Die entsprangen ja einem Gespräch von Schindler mit Pofalla, dem damaligen Chef des Bundeskanzleramtes. Das heißt, die kamen von politischer Seite und eben nicht aus dem Eigeninteresse des Nachrichtendienstes, jetzt da die Botschaften rauszunehmen, damit man die Freunde, die man aus deren Sicht überhaupt nicht hat, verärgert.
Genau, und was ja Schindler auch mehrmals in der Sitzung heute wieder gesagt hat, ist natürlich, dass für den BND alle Ausländer sozusagen vogelfrei sind, also alle Ausländer können überwacht werden. Da gibt es jetzt mit dem neuen BND-Gesetz ja, glaube ich, ein paar Einschränkungen, was EU-Bürger angeht, ja, oder auch nicht. Ja, also auf jeden Fall, im Prinzip ist es so, was die Ausländer sind, also aus deren Sicht gilt das Grundgesetz eben wirklich nur für Deutsche, wo man ja auch wieder sagen kann, eigentlich, also so ist, ich bin kein Jurist, ganz klar, aber da gibt es ja eigentlich diese deutschen Grundrechte und die Jedermann-Grundrechte und eigentlich würde man sagen, also ich glaube, das Artikel 10 ist ein Jedermann-Grundrecht, das heißt, eigentlich müssten alle geschützt sein, aber der BND sagt, nö, also Ausländer sind eh für uns überwachbar und deswegen sagt er, wie Anna jetzt schon gesagt hat, also sozusagen diese Selektoren, die auf EU-Ziele gezielt haben oder zielen und auch auf NATO-Ziele, sind erstmal aus BND-Logik kein Problem. Freunde gibt es eh nicht im Nachrichtendienstbereich, aber eben politisch vielleicht nicht so schlau, die zu steuern.
Ja, bei den britischen Zeugen Ende des letzten Jahres war ja zum Beispiel, da ist es ja genau anders. Sobald ein Brite Großbritannien verlässt, ist er abhörbar. Also da ist es sogar, dass das ja noch nicht mal durch ihre Nationalität geschützt sind. Also jetzt mal im Kontrast dazu. Welcher Satz mir noch innerlich ist, war so, dass das wirkte wie so groß Reine machen, so ein bisschen. Also die Löschung von tausenden Selektoren wurden von ihm dann als eine Art Ausmistmaßnahme bezeichnet. Also dass man irgendwie mal nach einer Weile, immer wenn ein bisschen Luft ist, mal die Selektorenliste durchgeht und mal guckt, okay, welcher Selektor hat dann überhaupt gar keine Ergebnisse geliefert, und dann werden die sukzessive nach und nach wieder gelöscht. Also dass man das jetzt die Erklärung sein soll zum Löschen der Selektoren, halte ich auch für fragwürdig. Aber man kann man natürlich nennen, also wenn jemand keine Ergebnisse liefert, dass man die rausschmeißt, aber ob das nun wirklich der Anlass ist, ist die Frage.
Also was ich generell nochmal interessant finde, ist dieses Thema, was er angesprochen hat, die Organisation so einer großen Behörde oder jetzt in einer großen Einheit wie jetzt der technischen Aufklärung. Die haben ja auch, also der BND hat ja auch Roland Berger als Beratungsunternehmen vor ein paar Jahren ins Haus geholt sozusagen, die eben diese Geschäftsprozesse, wie er es genannt hat, überprüfen sollen. Und da muss ich sagen, also das kann ich sozusagen erstmal als Außenstehender kann ich mir das schon vorstellen, dass das einfach mit der Zeit da Strukturen wachsen, die man einfach nicht mehr so, die man irgendwie nicht mehr so überblickt. Und also irgendein Abgeordneter hat das jetzt auch nochmal bei den Selektoren, hatte dann ein Beispiel gemacht mit einem E-Mail-Verteiler. Ich weiß nicht, ob der jetzt so ein bisschen hakt, aber dass sozusagen man irgendwann vielleicht einen E-Mail-Verteiler, den man vor 8 Jahren mal angelegt hat für irgendwas, für irgendeinen Verein, keine Ahnung, und irgendwann fragt man sich dann, wenn die Leute schon mehrmals durchrotiert sind, wem gehören diese E-Mail-Adressen, und dass bei diesen Selektoren natürlich auch irgendwelche Sachen mal gesteuert wurden. Und aufgrund dieser fehlenden Qualitätssicherung, die sollte von Anfang an eingeplant sein, war sie aber nicht. Und dadurch sind dann irgendwelche alten Selektoren im System gewesen, die lange Zeit nicht aussortiert wurden. Das soll jetzt laut Gerhard Schindler anders sein, dass es da zumindest jetzt Bestrebungen gibt, dieses Qualitätsmanagement auszubauen.
Na, ist ja nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ganz einfach der Punkt, wenn man Verfahrensanweisungen für gewisse Vorgehen hat, benötigt dahinter halt auch einfach einen Prozess, der abgearbeitet werden muss, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und wenn man sagt, man schafft immer nur neue Dienstanweisungen, fehlt es halt auch irgendwann an den Kapazitäten, die entsprechende Dokumente und Dokumentation dazu erstellen. Und dann ist es nachvollziehbar, dass man sich extern ins Haus holt, die auch nochmal einen anderen Blick haben. Und gegebenenfalls Sachen, was ihr da macht, ist vollkommener Quatsch, das wird gar nicht benötigt. Und daher war es eigentlich eine gute Entscheidung, sich einen extern ins Haus zu holen und da drauf gucken zu lassen.
Wobei, er hat auch den gesamten Prozess noch beschrieben, wie zum Beispiel die Ablehnungslisten zustande gekommen sind, also abgelehnte Selektoren. Die waren vorher ziemlich klein und wuchsen dann irgendwann auf Bestreben des Unterabteilungsleiters sehr stark an, weil man anfing auszusortieren. Also die gab es vorher nicht. Man hatte vorher keinen Überblick, welche Selektoren man da gesteuert hat, welche abgelehnt worden sind. Und erst durch die Snowden-Enthüllung, als genügend Druck auf den Kessel kam, kam man auf den Gedanken, und auch gab es genügend politischen Druck, da mal nachzuschauen. Und dann musste im BND erst einmal alles offenbar durchsucht werden, und es mussten Listen erstellt werden, die es vorher so gar nicht gab. Herr Schindler hat dann eben auch beschrieben, dass wohl die Zahlen, die wir aus den Snowden-Folien kennen, offenbar nur bei den Amerikanern erhoben worden sind. Und eben nicht bei den Deutschen, und auch das dann wieder herstellen zu müssen, ist schon ja ein ziemliches Brett.
Was wir an der ganzen Kritik Schindlers sehen, ist, dass Schindler generell irgendwie schnell dabei ist, den BND als solches zu kritisieren. Das ist längst nicht der einzige Punkt, in dem er sich einsichtig zeigt. Also Schindler war schon zu seinen Amtszeiten Gegner davon, nach Berlin umzuziehen und trotzdem noch weitere Dienststellen in Bad Aibling und in Pullach, also in Pullach natürlich nicht, weil es noch die Zentrale ist, aber eben in den Außenstellen zu lassen, zumindest in der inhaltlichen Auswertung, weil er meinte, dadurch befördert man dieses Eigenleben. Und gerade dieses Wort Eigenleben hören wir eben im Zusammenhang mit der Abteilung Technische Aufklärung ganz, ganz oft. Und dass er sich schon zu den Zeiten, als er BND-Präsident war, als dann diese ganzen Skandale aufkamen, für sowas ausgesprochen wird, obwohl es halt eben schon beschlossen war, dass man nach Berlin umzieht, und obwohl der Umzug schon in vollem Gange war, ist ganz interessant. Und er hat sich noch, nachdem er seinen Posten verloren hat als BND-Präsident, auch in den Anhörungen zum BND-Gesetz und zum Parlamentarischen Kontrollgesetz relativ ja vernichtend, zumindest also für seine Rolle als Ex-BND-Präsident, geäußert und meinte so, na, diese Gesetze, die sie da geben, na, so wirklich Kontrolle besser machen tun die nicht, und dafür sind sie überhaupt nicht geeignet. Oder gucken Sie mal, hier arbeiten die gleichen Leute an den gleichen Maschinen, an den gleichen Orten, und wie wollen sie da überhaupt was trennen und kontrollieren? Und das ist meiner Meinung nach ganz spannend. Ich kann das aber tatsächlich auch nicht so richtig einordnen. Und er hatte ja auch erzählt, nachdem die Datenschutzbeauftragte in Bad Aibling war oder der Datenschutzbeauftragte damals noch und diese Prüfung vorgenommen hat, dass er danach doch gebeten habe, doch bitte jedes Jahr kontrolliert zu werden und nicht alle 15 Jahre oder was auch immer. Und ich finde seine Rolle da ganz ja spannend im Gegensatz zu anderen höheren BND-Mitarbeitern.
Der Kniff, der damit einhergeht, ist natürlich auch ein sehr geschickter. Jeder Fehler, der jetzt eingeräumt wird, der im BND passiert ist, wird in irgendeiner Art und Weise mit einer Abteilungsüberlastung begründet. Die Mitarbeiter mussten ständig Auskunft ans Parlament geben. Man hat nicht genügend Zeit, sich mit den ganzen Dingen zu befassen. Und auch das Fass hat Herr Schindler heute an mehreren Stellen wieder sehr deutlich aufgemacht. Unter anderem auch in der Kritik des parlamentarischen Kontrollgremiums, wo er gesagt hat, ja, wir haben ja nicht ausreichend Zeit, mit dem parlamentarischen Kontrollgremium zu sprechen. Und wir müssen dann immer priorisieren, wie viele Dinge wir ins parlamentarische Kontrollgremium bringen können. Und wenn wir 20 Dinge besprechen möchten und es ist nur Zeit für 3 da, dann müssen wir die 3 wichtigsten nehmen und alles Weitere fällt dann irgendwie hinten herunter. Also auch wieder ein verstecktes Plädoyer für irgendwie mehr Struktur, mehr Geld. Einerseits bei den Diensten, andererseits bei den Kontrollorganen. Es wird also alles immer größer. Und das ist dann eben auch das, was man bei jedem BND-Skandal wieder als Endergebnis quasi empfindet. Es werden Fehler aufgedeckt und hinterher kriegen die Dienste trotzdem mehr Geld. Also mir schien Herr Schindler heute nicht so wirklich AD zu sein, sondern immer noch sehr in seinen Aussagen zu stützen, wie dringend der BND doch gerne mehr Geld für all das hätte, damit man doch nur das, was man die letzten Jahre verbockt hat, jetzt noch viel gründlicher bearbeiten kann.
Das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, dass er nicht so richtig als Präsident AD auftrat. Er sagte auch die ganze Zeit wir. Das heißt, er redete die ganze Zeit, wenn er vom BND redete, als wir. Und eine ganz charakteristische Stelle, er meinte an mehreren Stellen, dass er die komplette Verantwortung auf sich nimmt. Und irgendwann meinte er, der Bundesnachrichtendienst, also ich, hat das und das getan. Also er hat irgendwie eine krasse Identifizierung, zumindest sprachlich, mit diesem Dienst und hat jetzt eben auch die gesamte Verantwortung auf sich genommen, indem er eben meint, naja, ich bin ja der Präsident von diesem Ding, ich bin ja für alles verantwortlich, also jeden Fehler, der quasi passiert. Und nee, auch das Bundeskanzleramt ist nicht verantwortlich, obwohl sie eine Fachaufsicht über den BND haben sollen, das ist ja alles meins. So, und da muss man uns überlegen, warum. Ich meine, er ist im Endeffekt eh gefeuert, er kann die Verantwortung übernehmen, das tut jetzt nicht mehr besonders weh. Also vor allem tut es nicht so weh, als wenn jetzt jemand Verantwortung übernehmen müsste, der aktuell in dieser Behörde tätig ist. Und das bestätigt auch so ein bisschen das, dass man die ganze Verantwortung versucht, auf eine Person abzuwälzen. Und ich weiß nicht so richtig, ob es seine eigene Idee war. Das ist im Endeffekt Spekulation. Aber gerade jetzt zu sagen, okay, jetzt zeige ich die Haltung und sage, ich übernehme die ganze Verantwortung und ich fühle mich immer noch wie der BND, ist schon eine ganz spannende Taktik.
Also wir könnten wirklich die Protokolle der Sitzung mal gegenlesen, ob da auch ähnlich viel Verantwortungsübernahme dokumentiert ist, als er noch Präsident gewesen ist. Das wäre, glaube ich, eine spannende Geschichte, das mal nebeneinander zu halten.
Er hat diese Äußerung schon immer getätigt. Also Schindler hat immer sich vor seine Leute gestellt und vor die Menschen, die in der Behörde tätig sind, dass er die Verantwortung zu tragen hat. Und was ich daran eigentlich bezeichnend finde, ist, dass er das Premium-Bauernopfer der Bundesregierung ist, obwohl eigentlich an höheren Stellen Leute gehen müssten, die verschlafen haben, ihre Arbeit zu machen, kassiert er dafür jetzt die Schläge ein.
Es sind aber auch, muss ich sagen, sehr sanfte Schläge, weil er ist ja aus diesem Posten ausgeschieden und es hat, glaube ich, keinen finanziellen Nachteil auf seine Pension oder sonst irgendetwas gehabt. Er hat jetzt mehr Zeit dafür, bei Podien aufzutreten, sich mit Julian Reichelt von Bild Online über die Möglichkeiten zu unterhalten, was man Snowden alles andichten kann und dass er ein russischer Spion sei und alles drum und dran, zwischendrin noch auf die parlamentarische Kontrolle zu schimpfen, was heute auch ein Thema geworden ist. Ich weiß nicht, also so im Vergleich zu so einem Präsidententag, ob es ihm da jetzt unbedingt schlechter geht.
Ja, schauen wir uns die Abteilung 6 an, da ist noch gar nichts passiert. Herr Pofalla wurde weggelobt zur Deutschen Bahn, bekleidet dort ein Vorstandsamt.
Wo kam denn jetzt eigentlich der Kalender her? Ist der aufgetaucht?
Ja, der Kalender ist aufgetaucht.
Wo war das Konfetti? Ich habe kein Konfetti.
Ja, also kurz zur Einordnung, genau, also der Kalender von Pofalla war mal verschwunden.
Verschollen.
Genau, das hat mal in einer letzten Sendung im letzten Jahr mal kurz thematisiert, glaube ich. Und der ist jetzt wieder aufgetaucht, scheinbar.
Der lag, glaube ich, irgendwo in der Sofaritze und dann haben wir den mitgebracht.
Okay. Genau, und mit Abteilung 6 meintest du, genau, das ist die Abteilung 6 im Kanzleramt, die ja den BND kontrolliert. Und was du kurz angesprochen hattest, Daniel, oder eben schon angesprochen wurde mit der Kritik an der parlamentarischen Kontrolle, die ja Schindler immer wieder übt, da wurde er auch zitiert aus einer Veranstaltung von Bild Online, wo er gesagt hat, die parlamentarische Kontrolle ist grottig. Er hat dann gesagt, dass er das nicht mehr so wiederholen würde, aber das war sein Zitat. Wenn ich übrigens die Stelle finde, dann werde ich die am Ende mal einspielen.
Also Christian Fliesek hat ihm auch diese Begründung nicht durchgehen lassen, nach dem Motto, ja, ich kann ja nur 3 Sachen im parlamentarischen Kontrollgremium vortragen von 20. Er hat ihm dann relativ deutlich nochmal die Ansage gemacht, was seine Pflichten als Beamter sind und dass es zumindest einen Hinweis darauf hätte geben müssen, dass noch weitere Vorfälle da sind, die zu melden sind, also besondere Vorkommnisse, die zu melden sind. Und sich da rauszureden, dass man nie wirklich Zeit hat, mit dem PKGR zu sprechen, war auch ein bisschen billig, aber man kann es ja versuchen.
Naja, er führt halt aus, dass er der Bundesregierung halt gegenüber zur Meldung verpflichtet ist, dies wohl auch getan hat und die Bundesregierung dann wieder selbst für sich entschieden hat, welche Themen im PKGR zu priorisieren sind und vorzustellen.
Genau, also das ist nämlich auch, hatte ich eben nochmal im Gesetz steht das nämlich drin zum parlamentarischen Kontrollgremium, dass die Bundesregierung das PKGR unterrichtet und nicht der BND. Also der BND ist natürlich der Bundesregierung unterstellt. Erfüllungsgehilfe in dem Fall. Genau, aber da ist natürlich sozusagen schon mal diese Zwischenebene, dass der BND der Bundesregierung berichtet und sie dann weiter. Naja, also und was vorhin schon mal, glaube ich, anklang, ich will es nur noch mal in aller Deutlichkeit sagen, sein Interesse ist halt, dass der BND sozusagen nicht die ganzen nicht so schlecht dasteht, dass er halt eigentlich diese Kontrolle deshalb haben möchte, dass man eben auch die Regierung da wahrscheinlich mehr in die Pflicht nehmen kann bei den Fehlern, oder?
Na, Schindler hat ja schon mal so eine Geschichte gebracht, wo es darum ging, den BND positiv dastehen zu lassen, die aber im Endeffekt, sag ich mal, mehr oder weniger so eine Scheinaktion war. Wir hatten ja damals die Transparenzoffensive. Die hat ja Schindler auch ins Rollen gebracht quasi. Und das war nichts weiter als das, an die BND-Gebäude Plaketten dran zu hängen, dass da der Bundesnachrichtendienst wohnt, was vielleicht fortschrittlich wäre, wenn die ganzen Orte nicht schon vorher in der Tabelle in der Wikipedia gestanden hätten. Dann hätte man sagen können, okay, das war eine Transparenzinitiative. Aber das ist natürlich alles immer nachgelagert. Das heißt, ein Mensch erfährt das erst, wenn Dinge passiert sind. Deshalb ist es halt auch nicht richtig, glaube ich, Schindler als den Menschen hinzustellen, der ja Kontrolle wollte und dieses und jenes und irgendwie Mitleid damit zu haben, dass er abgesägt wurde. Sondern wir müssen ihn halt immer noch als das sehen, was er ist. Und unter seiner Amtszeit sind halt diverse Dinge passiert, von denen wir von den meisten noch nichts wissen, weil es laufende Operationen sind, über die man noch nicht reden darf. Aber da passieren eben Dinge, die nicht einfach so als, naja, der arme Herr wollte ja Kontrolle und hat sie nicht gekriegt, hinstellen können.
Er wollte ja sogar mehr Kontrolle von der Datenschutzbeauftragten. Und ja, Herr Schindler, also richtig abgenommen haben wir Ihnen das, glaube ich, nicht.
Also wir haben jetzt noch 2 Aspekte, über die wir sprechen wollen. Der erste Aspekt ist nochmal die Abhörung von Kanzlerin Merkels Handy. Das ist dann ja im 2013 im Herbst rausgekommen und da ging es dann auch viel jetzt im Ausschuss um die Chronologie, wann welche Sitzung war, wann er mit wem gesprochen hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig jetzt hier im Podcast, aber Herr Schindler sagte dann eben auch, dass der BND bei der NSA angefragt hat, sozusagen, ja, stimmt das jetzt, was ihr gesagt habt? Und die Antwort war eben keine klare Ja-Nein-Antwort, sondern so etwas wie, lasst uns gemeinsam in die Zukunft schauen. Also die haben es, ja, es ist also dieses weder bestätigen noch verneinen, aber er hat gesagt, sie haben halt cool geantwortet. Das hat ihn irgendwie scheinbar auch beeindruckt, weiß ich nicht.
Ja, ein interessanter Aspekt ging halt aus der Fragestellung der Oppositionsparteien hervor, nämlich inwieweit es denkbar wäre, dass der BND selbst für die NSA das Kanzlerin-Handy abgehört hat. Das hat man versucht, in irgendeiner Art und Weise noch an Herrn Schindler zu vermitteln und halt auch ein bisschen öffentlich zu machen. Dass es bei der Masse an Selektoren, die man nicht gekannt hat, natürlich auch möglich ist, dass nicht die NSA selber überwacht hat, sondern dass ja im Grunde genommen der BND die Daten der eigenen Kanzlerin nach Amerika geliefert hat. Lässt sich natürlich alles relativ schwer beweisen, ist aber prinzipiell denkbar und war eben heute auch nochmal ganz kurz eine Eskalation, die Opposition sehr gut aufgebaut hat, meiner Meinung nach.
Wobei ja du hast gesagt, die Masse der Selektoren, die der BND nicht einsehen konnte, Herr Schindler hat gesagt, es waren unter 5%, also der NSA-Selektoren, die halt aufgrund technischer Gegebenheiten, das müsst ihr mir sonst im Zweifel erklären, aber irgendwie auch gehashte Sachen wahrscheinlich oder irgendwelche Protokolle, die der BND nicht versteht, da meinte er, dass es maximal 5% der Selektoren so vorgelegen hätten. Andererseits, je nachdem, wie groß die Selektorenanzahl ist, ist das natürlich immer noch eine ganze Menge. Und ich glaube, da gab es heute auch einen Anhaltspunkt, weil ich glaube, er hat gesagt, dass die Selektorenanzahl der NSA, die beim BND gesteuert ist, im einstelligen Millionenbereich liegt, oder? Hatte ich das richtig verstanden?
Habe ich so nicht im Kopf, aber kann ich auch verpasst haben. Mittlerweile ist es ja schwierig, auch bei den Zahlenwerten noch alles auseinanderzuhalten, was an Zahlenwerten geliefert wird. Da muss man eigentlich mittlerweile eine ganz große Infotafel machen, in welchem Kontext welche Zahl wann geliefert worden ist, wann durch wen nochmal relativiert worden ist oder wann sie dann auch wieder aus dem Verkehr gezogen worden ist. Und da wir letztendlich auch auf diese ganzen geheimen Unterlagen keinen Zugriff haben, sind für mich eigentlich die Zahlen auch Schall und Rauch. Es geht eigentlich um die grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten, die da mit der Überwachung möglich gewesen sind und wo es dann an wirklich spontanen und plausiblen Erklärungen fehlt, dass es eben nicht so gewesen ist. Deswegen haben wir ja auch diesen Untersuchungsausschuss. Sind wir ehrlich, wenn alles so unkritisch wäre, wie unser BND und andere Dienste das immer in die Öffentlichkeit transportieren, dann würden wir jetzt nicht hier im dritten Jahr Untersuchungsausschuss sitzen, sondern dann hätten die nach Snowden eine Meldung gemacht und hätten gesagt, hier erstens, zweitens, drittens, alles super dokumentiert, wir machen hier nichts Illegales und worüber regt ihr euch eigentlich auf? Aber das gab's ja nicht. Also insofern Zahlenwerk, was aus BND-Kreisen kommt, weiß ich nicht, ob ich dem ein größeres Vertrauen beimessen soll als Presseveröffentlichung.
Ja. Ein valider Punkt. Dann kommen wir, denke ich, mal zum letzten Aspekt, und zwar das geplante No-Spy-Abkommen. Diese Idee eines No-Spy-Abkommens kam wohl laut Herr Schindler von der amerikanischen Seite, wenn ich das richtig mitgenommen habe, dass die sozusagen dann nach der Snowden-Enthüllung irgendwie gesagt haben, okay, wir können hier ja so vielleicht so eine Vereinbarung machen, dass wir uns gegenseitig nicht abhören. Und das kam aber eben von der amerikanischen Geheimdienstseite. Und daraufhin hätte es wohl da auch schon eine Arbeit dran gegeben. Es hätte auch schon Formulierungen gegeben, wie man so konkret sowas ausgestalten könnte. Aber die Amerikaner immer mit dem Hinweis, wir müssen das sozusagen vom Weißen Haus noch genehmigen lassen. Und da gab es dann ja wohl am Ende dann keine Zustimmung. Aber ob das jetzt genauso der Hergang ist, wie es in Wirklichkeit war, wissen wir auch nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es da so viel mehr zu sagen?
Ja, das No-Spy-Abkommen wird uns auf jeden Fall in den nächsten Sendungen noch begleiten, spätestens dann, wenn Herr Pofalla nochmal da ist und gehört wird. Das war ja eine relativ seltsame Geschichte. Erst hieß es gäbe ein No-Spy-Abkommen zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich sehr hilfreich gewesen ist, nämlich im laufenden Wahlkampf 2013, im laufenden Bundestagswahlkampf. Und kurz nachdem die Regierung dann eingesetzt war und die Dienstgeschäfte übernommen hatte, wurde halt deutlich, gibt's halt doch nicht. Und das wird insgesamt so als Beschwichtigungsmaßnahme aufgefasst. Und jetzt geht's natürlich darum, Fleisch an den Knochen zu kriegen und zu sehen, inwieweit Herr Pofalla da schon im Vorhinein wusste, dass das überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hatte. Herr Schindler hat das heute so dargestellt, dass ein No-Spy-Abkommen zwar prinzipiell denkbar sei zwischen zwei Nachrichtendiensten, seltsamerweise Dienste, die ja eigentlich keine Freunde haben, würden dann sehr freundschaftlich agieren und sich nicht gegenseitig ausspionieren oder auf gut Deutsch gesagt eine Arbeitsteilung machen, die halt sicherstellt, dass man selber nicht zu viel machen muss und keine Redundanzen irgendwie verursacht. Und er stellt es heute dann halt so dar, dass die Dienste sich quasi stellvertretend für die Regierungen der jeweiligen Länder gesetzt hätten oder hätten setzen können, um dann so ein No-Spy-Abkommen zu verhandeln. Und auch da ist Christian Fliesek sofort dazwischen gegangen und hat gesagt, also das ist ja eigentlich total widersinnig, so etwas dann in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Denn wenn Herr Pofalla sich hinstellt und sagt, wir sind Deutschland und wir machen jetzt ein No-Spy-Abkommen mit den Amerikanern, dann kommen ja als nächstes die Franzosen oder andere Länder auf den Gedanken, wollen wir auch haben. Und dann wären ja eigentlich Verhandlungen schon total hinfällig. Und das wird nochmal eine spannende Sitzung mit Herrn Pofalla zu diesem ganzen Thema.
Na, ich glaube, es gibt darauf eine relativ einfache Antwort. Ich meine, es war Wahlkampf. Und natürlich stellt man sich hin und sagt, man tut was gegen diese ganze Überwachungsaffäre, die war damals noch ganz am Ende. Falle hatte sie zwar schon quasi beendet, aber im Endeffekt, ja, ich meine, sich hinzustellen und zu sagen, so ja, wir verhandeln mit unseren amerikanischen Freunden, dass das eben nicht mehr passiert, ist doch ein total guter Move, zumindest für die Öffentlichkeit. Und wenn dann gleichzeitig auf der amerikanischen Seite klar ist, dass es sowieso nichts wird, braucht man sich da auch keine Querelen erwarten. Also ich finde das nicht besonders verwunderlich und auch eigentlich nicht besonders skandalös.
Es gab doch auch, wann war das? War das 2015 oder 2016? Da kamen noch diese E-Mails, wurden ja veröffentlicht von dem Heusken, das ist ja irgendein Kanzleramtsmitarbeiter, ich weiß nicht genau, was seine Position ist. Also auf jeden Fall hatte er dann Verhandlungen mit einer amerikanischen, mit einer Frau auf der amerikanischen Seite. Und in diesen E-Mails, die dann veröffentlicht wurden, da kam es dann ja irgendwie so rüber, als ob er da ziemlich kläglich irgendwie relativ schnell gesagt hat, also irgendwie die amerikanische Seite hat gesagt, irgendwie nein, es wird kein No-Spare-Abkommen geben und bitte sprich uns nicht mehr drauf an. Und dann er irgendwie, ja nee, machen wir auch nicht mehr.
Ja gut, klar, das ist eine Wahlkampfgeschichte und das läuft aus kommunikationstaktischen Gründen so, aber in erster Linie ist es mal eine offene Lüge in Richtung der Gesellschaft, in Richtung der Wählerschaft, die dann auch irgendwo Stimmen sichert und klar, dass damals viele da nicht dran geglaubt haben, die schon ein bisschen Hintergrundwissen hatten, okay, aber wenn es halt für die Masse funktioniert hat, ihnen dann das suggeriert wird, ja, die Regierung kümmert sich und da läuft ja was, was überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hatte, nee, sollte man nicht so hinnehmen und sollte man auch ganz klar als das bezeichnen, was es ist. Es ist eine Wahlkampflüge und ich hoffe, dass wir dann in der Sitzung mit Herrn Profalla auch nochmal da in Richtung klare Aussagen kommen und bin dann gespannt, was sich im nächsten Wahlkampf 2017 so tun wird.
Ja, dann sind wir, glaube ich, haben wir das Thema ausreichend besprochen, also die heutige Zeugenvernehmung. Wir sind mit unseren Notizen am Ende. Statements von Politikern haben wir heute gar keine. Das hat sich einfach nicht ergeben, beziehungsweise es war dann irgendwie so spontan, dass diese Tagesordnung so umgeworfen wurde. Da haben wir nicht so richtig mit gerechnet. Aber ich glaube, wir konnten so auch einen Eindruck vermitteln, was heute so passiert ist. Wir danken auch noch unseren Hörern und Hörerinnen für die Unterstützung in finanzieller Form. Und zwar einmal dem Dirk, dem Daniel, dem Nies, dem Sebastian, der sagt uns weiter so tolle Arbeit. Dankeschön. Roland, Janif, Eberhard, Jan, Nils, Thomas, Anton, Katrin, Peter. Peter sagt Danke an das gesamte Team. Danke zurück. Jan, Dirk und zwei anonymen Spendern. Und wer uns auf dem 33C3 angesprochen hat, auch ja, vielen Dank für eure Worte und für eure wir haben Getränke bekommen von Christian, unserem treuen Hörer. Vielen Dank. Durch euch sind wir motiviert. Durch euch konnten wir heute wieder in der Kantine essen. Das freut uns immer sehr. Und danke auch den Leuten, die per Flatter spenden. Das ist auch immer schön. Und Cebas, du grüßt auch noch den Ben. Oder wir grüßen den Ben.
Genau, den Ben aus Ingolstadt, den wir bei der Veranstaltung LMP 200 getroffen haben, der jetzt auch wieder auf dem Kongress war. Und Ben, deine E-Mail habe ich nicht vergessen. Die ist auf dem Weg.
Sehr gut. Ja, die nächste Sitzung findet dann in einer Woche am 26.01. statt. Könnt ihr euch also noch anmelden. Das ist dann die vorvorletzte Sitzung in diesem Jahr oder dieses Ausschusses.
Wir begrüßen Herrn Pofalla mit seinem Kalender.
Ist das schon klar, dass er nächste Woche sein wird? Okay. Ja, da freuen wir uns drauf.
Und zum Thema vorvorletzte Sitzung, die Oppositionsparteien behalten sich ja offen, die Beweisaufnahme nochmal zu eröffnen, falls noch irgendwelche anderen Dinge zutage treten. Also ganz gesichert, dass es die 100% letzten Sitzungen jetzt sind, ist es nicht, aber es ist halt auch sehr wahrscheinlich.
Genau. Gut, dann Dankeschön fürs Zuhören. Danke euch, dass ihr dabei wart, wieder mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ich teile Ihre Auffassung, dass Geheimdienste kontrolliert werden müssen. Ich teile auch die Auffassung, dass das eine parlamentarische Kontrolle dringend erforderlich ist. Und wir haben sie in Deutschland. Dass man sie verbessern kann, das gerne. Ich bin dafür, dass man sie verbessert. Dann kommen wir endlich aus dieser Diskussion raus. Die Nachrichtendienste würden am Parlament vorbeiarbeiten. Ich muss ja sagen, ich war ja naiv, bevor ich Präsident des BND wurde. Ich habe immer gedacht, das Parlament ist der Akteur, der Kontrolleur, der aktive Teil und der zu kontrollierende ist der Bundesnachrichtendienst, nämlich der passive Teil. Die Realität sieht ganz anders aus. Wenn Sie sich mal das parlamentarische Kontrollgremium ansehen, dann sind die Nachrichtendienste, die aktiv berichten müssen. und das geht innerhalb von 2 Stunden oder 2,5 Stunden. So, und dann haben sie 50 Punkte, die sie berichten können. Und die können sie aber nicht, weil die 2 Stunden sind vorbei. Und außerdem ist noch das BfV da und der MAD da. Das heißt, sie müssen also 5 oder 6 Punkte heraussuchen, die sie dem Parlament geben. Und die anderen 44 Punkte können sie ihm nicht vortragen. So, dieses System finde ich grottisch.